Ich bin sehr dankbar für das, was wir heute schon gehört haben, und ich glaube, ich spreche aus dem Herzen aller. Und mit der Hilfe des Herrn möchte ich versuchen, das Gehörte fortzusetzen, indem ich spreche über das Thema Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wenn wir die Auferstehung richtig verstanden haben, dann kann das unser Leben drastisch verändern. Und das können wir so deutlich sehen bei den Jüngern, aber das können wir auch selber erfahren, einfach deswegen, weil Jesus wahrhaftig verstanden ist. Und wenn wir jetzt die Jünger nehmen, die waren zu Karfreitag völlig niedergeschlagen. Als Jesus in Gethsemane gefangen genommen wurde, flohen sie alle. Nach der Kreuzigung versteckten sie sich, verriegelten die Türen aus Angst vor Nachstellung. Und mit dem Sterben Jesu war ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Nachdem diese Jünger dem auferstandenen Christus begegnet waren, wurden sie zu völlig veränderten Menschen. Von zerschlagenen, von mutlosen Jüngern zu mutigen Verkündigern des auferstandenen Christus. Und die Frauen, die sich bange fragten, wer wälzt uns den Stein von dem Grab weg? Ihnen wurde nicht nur dieser Stein vom Grab weggerollt, sondern noch viel mehr der tonnenschwere Stein, der auf ihrer Seele lag. Der zutiefst schwermütige Thomas, den nach der Kreuzigung niemand mehr aufrichten konnte, der mit seiner Verzweiflung nur noch alleine sein wollte, den nichts und niemand mehr trösten konnte. Dieser Thomas wurde ein gesegneter Evangelist, der das Evangelium, so wird berichtet, sogar bis nach Indien brachte. Und auch die anderen Jünger, sie trugen das Evangelium kraftvoll in die ganze Welt. Weder Verfolgung noch Tod noch Gefahr konnten sie aufhalten. Jeder ihrer Gegner spürte, dass man diese Menschen vielleicht umbringen kann, aber man kann niemals das Feuer in ihnen zum Erlöschen bringen, das in ihnen brennt. Sie gründeten Gemeinden, sie warfen sich glaubensmutig allen Hindernissen entgegen, sie arbeiteten mit großer Ausdauer, auch unter schwierigsten Verhältnissen, und sie waren wie Menschen, die aus einer unerschöpflichen Quelle schöpften. Noch nie zuvor, noch nie zuvor in der Geschichte kam es vor, dass so verzweifelte Menschen innerhalb so kurzer Zeit sich so vollständig verändern konnten in das völlige Gegenteil. Und das alles können wir zurückführen auf eine einzige Ursache, nämlich auf die Auferstehung des Herrn. Der auferstandene Herr war ihnen begegnet, und diese Begegnung mit ihm hatte ihr ganzes Leben und Denken völlig verändert. Wenn wir uns tiefer damit beschäftigen, dann merken wir, wie sehr das alles auch heute noch zu uns sprechen kann. Ich möchte, dass wir merken, dass das wirklich jeden von uns und auch ganz besonders uns persönlich betrifft. Und um das so deutlich wie möglich zu machen, möchte ich uns heute zwei sehr, sehr unwahrscheinliche Kandidaten vorstellen. Zwei Menschen, bei denen man es kaum erwartet hätte, dass ausgerechnet ihnen der Herr begegnen würde. Dann möchte ich uns erklären, wie auch wir Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn machen können und wie viel das für uns bedeuten kann. Zurück zu den sehr unwahrscheinlichen Menschen, bei denen man eigentlich kaum erwartet hätte, dass der Herr ihnen begegnen würde. Wer könnte das gewesen sein? Paulus? Aber das ist nur einer. Wer noch? Naja, der Schächer am Kreuz, nicht wirklich. Der hat der Herr zwar errettet, aber auferstanden hat er ihn nicht gesehen. Nein, vielleicht denken wir noch mal an die Vorlesung zurück, was wir gehört haben. zählte Paulus eine Reihe von Personen auf. Und da war eine Gruppe, die war sich sehr ähnlich. Da waren zwei Menschen, die waren irgendwie... Bitte? Nee, die auch nicht. Nee. Richtig, Jakobus, genau. Jakobus, warum, das möchte ich uns erklären. Paulus oder auch Saulus und Jakobus, zwei höchst unwahrscheinliche Kandidaten dafür, dass der Auferstandene ihnen begegnet. Fangen wir mal an mit Jakobus. Jakobus, der Bruder des Herrn, genauer gesagt der Halbbruder. Noch stärker als bei den Jüngern fällt uns bei Jakobus auf, wie sehr, wie stark die Begegnung mit dem Auferstandenen einen Menschen verändern kann. Denn anders als die Jünger glaubte Jakobus nicht an Jesus. Er war zwar ein Bruder des Herrn, aber er war kein Jünger. Er glaubte nicht an den Herrn und das mit seinen ganzen anderen Brüdern zusammen. Johannes 7, Vers 5 lesen wir das, heißt es ausdrücklich, seine Jünger glaubten nicht an ihn. Und als Jesus am Kreuz starb, da dachte er ja in seinen Qualen auch noch an Maria, seine Mutter, und er befahl seine Mutter nicht Jakobus an, sondern Johannes, dem Jünger Johannes. Jakobus glaubte nicht an Jesus. Und das unterschied ihn von allen anderen, von den Jüngern, von den Emmaus-Jüngern und allen anderen, die den Herrn gesehen haben, als sie und völlig zerschlagen waren nach der Kreuzigung des Herrn und so froh, als sie ihn sahen. Jakobus gehörte zu einer anderen Kategorie. Er glaubte nicht an Jesus vorher. Und ich frage mich, warum Jakobus Jesus gegenüber so zweifelnd, so ablehnend gegenüberstand. Er kannte die ganze wunderbare Geschichte von Jesus, von Maria, seiner eigenen Mutter. Er nahm wahr, wie Jesus die ganze Schrift auswendig konnte, obwohl er sie nie gelernt hatte und dass er sie auch noch richtig anwenden konnte. Das merkte Jakobus. Er sah Jesu vorbildliches, sündloses Wesen. Er hörte seine reine Lehre, wie er das Evangelium verkündigte. Er sah die Wunder, die Jesus tat und wie viele Menschen er half. Trotzdem glaubte er nicht und war sich damit mit allen seinen Brüdern einig. Das erscheint uns einerseits unverständlich. Aber andererseits, wenn wir uns mal in Jakobus hineinversetzen, ist diese Reaktion auch irgendwie naheliegend. Denn die Vorstellung, dass ausgerechnet der eigene Bruder, der seit Jahrhunderten verheißene Messias sein soll, das war doch irgendwie unwahrscheinlich. Die Annahme, dass der ältere Bruder, mit dem man zusammen aufgewachsen ist, mit dem man zusammen gespielt hat, Gott selbst ist, das war einfach zu viel für ihn. Das konnte nicht sein. Vielleicht ein Lehrer oder schlimmstenfalls auch ein Prophet, aber doch nicht mehr. Jesus sagte mal in Matthäus 13, Vers 57, ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Land. Das ist irgendwie so ein Phänomen. Ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Land. Und dieser Grundsatz, wenn ich ihn so nenne, der gilt ja noch mal hoch vier, wenn es nicht nur sich auf das eigene Land bezieht, sondern auf die eigene Familie. Und dann war Jesus auch noch viel mehr als ein Prophet. Zu den Menschen, die am allerschwersten zu überzeugen waren, gehörten darum Jesu Geschwister und damit auch Jakobus. Und die Kreuzigung Jesu war die perfekte Bestätigung für Jakobus in seiner Ablehnung Jesus gegenüber. Denn ganz offensichtlich hatte Jesu Wirken Israel nicht errettet, sondern ihn selbst umgebracht. Und das auch nicht als strahlenden Helden, sondern als verachteten Verbrecher mit Schimpf und Schande am Kreuz. Die Frage, von der wir Karfreitag gehört haben, warum hast du mich verlassen, für die hatte Jakobus eine eindeutige Antwort. Nein, Gott hatte Jesus nicht gerettet. Er hatte ihn auch nicht vom Kreuz geholt. Es gab während der ganzen Hinrichtung nicht den leisesten Hinweis für irgendeinen Beistand Gottes und für seine Hilfe. Und es gab am Kreuz noch viel, viel weniger Grund als jemals zuvor, an Jesus zu glauben. Jakobus hatte die ganze Zeit über Recht gehabt mit seiner Einschätzung. So sah es aus. Das Kreuz hatte endgültig besiegelt, was er die ganze Zeit vorher schon gewusst hatte. So hätte die Geschichte enden müssen und auch die Glaubensstellung des Jakobus. Stattdessen lesen wir von Jakobus, wie er kurz vor Pfingsten zusammen mit den anderen Jüngern im Gebet vereint war und wartete auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und nicht nur er allein, sondern alle seine Brüder mit ihm. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und mit seinen Brüdern. Und da war Jakobus auch dabei. Jakobus wurde dann im weiteren Verlauf zur wichtigsten Führungsperson in der Jerusalemer Gemeinde. Er wurde zusammen mit Petrus und Johannes zu den Säulen der Gemeinde gezählt, Galater 2, Vers 5. Als Petrus aus dem Gefängnis in wunderbarer Weise von dem Engel befreit wurde, wollte er, dass man zuerst Jakobus von seiner wunderbaren Rettung erzählt, Apostelgeschichte 12, Vers 17. Und als Paulus von seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem zurückkam, da suchte er Jakobus auf, Apostelgeschichte 21, Vers 18. Jakobus schrieb einen Brief, der so anfing, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es ist überliefert, dass man ihm den Beinamen gab, der Gerechte. Und es hieß, dass die Knie des Jakobus vom vielen Beten so schwielig geworden waren, dass sie aussahen wie die Kniegelenke eines Kamels. Im Jahr 62 soll Jakobus als Märtyrer gestorben sein. Dabei wurde er von der Brüstung des Tempels hinabgestoßen und unten dann noch einmal mit einer Keule erschlagen, wegen seines Glaubens an seinen Herrn Jesus Christus. Es wird berichtet, dass er fürbittend in den Tod ging, so wie er es von seinem Herrn gelernt hatte. Wie war das alles möglich gewesen? Wie konnte es geschehen? Und was war im Leben des Jakobus geschehen, dass es dort eine so radikale Kehrtwendung geben konnte? Welche Ursache konnte so stark gewesen sein, dass Jakobus seine gut begründeten Zweifel beiseite stellte und sich selbst als Knecht Gottes und des gekreuzigten, auferstandenen Jesus Christus bezeichnete? Paulus verrät uns die Ursache in 1. Korinther 15, Vers 7. Danach erschien er dem Jakobus. Danach erschien er dem Jakobus. Ich lese uns noch einmal den ganzen Abschnitt, damit wir das noch einmal im Zusammenhang haben. Ab Vers 1. Johannes 15, ab Vers 3 lese ich das nochmal, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, dass er dem Käfers erschienen ist, danach den 12. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus. Das war die Ursache, die so stark sein konnte, dass es diese Änderung gegeben hat. Jakobus hatte die Auferstehung des Herrn selber erlebt und er hatte verstanden, was das für ihn bedeutet. Und nicht nur er, das Gleiche galt auch für seine Brüder, auch für seinen Bruder Judas, von dem wir den Judasbrief in Gottes Wort haben. Und durch den Jakobusbrief erfahren wir, unabhängig jetzt von den Beschreibungen, auch in der Apostelgeschichte, auch in manchen Lehrbriefen Hinweise, erfahren wir recht genau, wie sehr die Begegnung mit dem Auferstandenen den Jakobus geprägt hat, eindrucksvoll geprägt hat. Und dabei fällt uns sehr stark auf, wie sehr die Worte Jesus den Jakobus beschäftigt haben, wie sehr er in ihnen lebte, wie sehr die Worte Jesus immer wieder Gegenstand seiner Gedankenwelt waren. Immer wieder bleibt er an ihnen stehen und immer wieder ist es ihm ein Anliegen, sie zu tun und auch andere sie zu lehren, weil er weiß, dass auch andere diese Worte dringend brauchen. Er, der früher nicht viel um Jesu Worte gegeben hatte, gerade er wendet sich um 180 Grad und legt jetzt den größten Wert auf die Worte Jesu, besonders auch auf die Bergpredigt. Immer wieder bezieht er sich darauf. Und wenn wir seinen Brief durchlesen, dann fällt uns das so stark auf, wie oft Jakobus sich auf die Worte Jesu bezieht, auf die Bergpredigt. Man merkt, das war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Wie gesagt, dieser krasse Gegensatz. Er, der früher nicht viel gegeben hat um die Worte des Herrn, jetzt das totale Gegenteil, um 180 Grad. Und ich möchte uns das mal vor Augen ein bisschen verständlich führen, dass ich das nicht nur so sage, sondern wir das auch mehr verinnerlichen. Wenn wir den Jakobusbrief nehmen, fangen wir da mal an, schon gleich im ersten Kapitel, nachdem Jakobus sich vorstellt als Jakobus, Knecht Gottes und Jesu Christi, im Vers 2 schon heißt es gleich, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Kann mir jemand sagen, wo Jesus in der Bergpredigt sehr ähnlich gepredigt hat? In der letzten Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Oder gehen wir weiter. Jakobus 1, Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wo hat Jesus ganz ähnlich gepredigt? Matthäus 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder jetzt Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen und gern ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Hat Jesus irgendwo mal was Ähnliches gesagt? So jemand von euch? Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Jetzt noch Vers 22, ich denke, das ist einfach. Da sagt Jakobus, seid aber Täter des Worts und nicht bloß Hörer allein, wodurch ihr euch selber betrügt. Wo hat Jesus ganz ähnlich gesprochen? Bitte? Ja, in der Bergpredigt, etwas genauer. Richtig, Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf den Sand baute. Also hier die Begegnung mit dem Auferstandenen führte bei Jakobus dazu, dass die Worte Jesu ihm so wichtig wurden, dass er sie so ernst nahm und in ihnen lebte. Und das Leben und das Denken des Jakobus und in seinem Brief lesen wir das, merken wir, er verstand auch, dass dieses Leben und dass dieses Denken in den Worten des Herrn sehr praktisch, ungemein praktisch zu verstehen ist. Bezeichnet ist für Jakobus auch seine Aussage, die wir im zweiten Kapitel finden, im Vers 18, wo er sagt, ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Das ist eigentlich eine Predigt für sich. Ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Ungemein praktischer Gottesdienst. Das kennzeichnete Jakobus. Und dieser ganze Jakobusbrief ist ungemein praktisch geschrieben. Man merkt dem Verfasser an, wie wichtig ihm die Bewährung des Glaubens im praktischen Leben ist. Und das macht Jakobus in seinem Brief deutlich. Er macht deutlich, wie der Glaube praktisch erprobt und bewährt wird durch die richtige Reaktion auf das Wort Gottes, Kapitel 1. Der Glaube wird praktisch erprobt und bewährt durch die richtige Reaktion auf soziale Unterschiede, Kapitel 2. Der Glaube wird praktisch erprobt und bewährt durch das Hervorbringen von guten Werken, Kapitel 2. Der Glaube wird praktisch erprobt und bewährt durch Selbstbeherrschung, insbesondere durch die Selbstbeherrschung im Gebrauch der Zunge, Kapitel 3. Der Glaube wird praktisch erprobt und bewährt durch die richtige Reaktion auf Welt und Weltlichkeit, Kapitel 4 und auch Kapitel 5. Und der Glaube wird praktisch erprobt und bewährt dadurch, dass er in allen Umständen ins Gebet geht, Kapitel 5. Lasst uns das festhalten. Durch die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn wurde Jakobus von einem ablehnenden Zweifler zu einem kraftvollen Zeugen des Herrn. Zu jemandem, der in den Worten des Herrn lebte und dachte. Und jemand, der eine klare Antwort darauf formulierte, was die Tatsache der Auferstehung für jeden Christen bedeuten muss, nämlich die Bewährung des Glaubens im praktischen Leben. Jakobus, der erste unwahrscheinliche Kandidat, und den zweiten habt ihr schon genannt, Saulus. 1. Korinther 15, Vers 7. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 6, da lesen wir, beschreibt Paulus, wie der Herr ihm begegnete. Wir lesen uns das nochmal, Apostelgeschichte 9, ab Vers 1, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus, früher Saulus, war Sohn frommer jüdischer Eltern. Er war stolz auf seine hebräische Abstammung, auf seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Pharisäer und auf seine Gesetzesfrömmigkeit. Paulus war dem Gesetz Moses treu ergeben. Er war von Jugend auf zu Hause in der Heiligen Schrift. Er wurde ein hingegebener Schüler des angesehenen Lehrers Gamaliel. Und die Christen betrachtete er als Abtrünnige, die man verfolgen, die man gefangen nehmen muss, notfalls sogar auch töten muss. Er hielt das für nötig, um diese sonderbare Irrlehre auszurotten, dass der vor kurzem hingerichtete Jesus von Nazareth tatsächlich der lang ersehnte Messias der Juden gewesen sei. Und er war da nicht irgendwie so ein Mitläufer, sondern wegen seines Eifers für die jüdische Religion, wegen seiner Tatkraft wurde Paulus auch durch den Hohen Rat zum Kommissar berufen für die Bekämpfung der Christen. Und als nun aus Syrien die Nachricht kam, dass die Nachricht nach Jerusalem, dass sich auch in Syrien innerhalb der jüdischen Gemeinde die Christen verbreiteten, da wurde Saulus nach Damaskus geschickt, um diese Entwicklung zu unterdrücken. Man hielt keinen für geeigneter als für ihn. Aber dieser Plan zerschlug sich auf dem Weg dorthin. Denn der auferstandene Christus auf dem Weg nach Damaskus begegnete Paulus in einem überirdischen Licht mit der niederschmetternden Frage: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dieses Erlebnis wurde der radikale Wendepunkt im Leben des Saulus. Aus dem Verfolger wurde ein Apostel, ein gesegneter Missionar Christi, der auf mindestens 3 Missionsreisen das Evangelium in die griechisch-römische Welt brachte, der blühende Gemeinden gründete und leitete. Und wenn wir jetzt in einen Satz zusammenfassen wollen, wie sich die Begegnung mit dem Herrn praktisch auswirkte auf sein ganzes Leben und Denken, dann kommen wir immer wieder zurück auf die allererste Frage, die Paulus in den aller oder auf die Frage, die er in den allerersten Anfängen dem Herrn stellte, wo er sagte, da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Paulus war ein scharfer Denker, besonders begabter, gelehrter Mann. Aber seit Damaskus suchte er die Antwort auf die Frage, was Gott will, nicht mehr in seinem eigenen Denken. Stattdessen suchte er sie bei Jesus Christus. Ohne Anspruch auf besseres Wissen, ohne Anspruch auf eigene Wege, ohne eigenes Wollen, ohne eigenes Können, fragte er seit Damaskus mit Zittern und Zagen, mit demütigem, mit zerschlagenem Geist: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Paulus blieb auch später auf dieser Linie, ohne sie jemals zu verlassen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und diese Fragestellung, das blieb für Paulus der Grundsatz sein ganzes Leben hindurch. Und das zeigte sich schon in den allerersten Anfängen nach seiner Bekehrung. Zunächst bekam Paulus wirklich den Hass und die Ablehnung seiner ehemaligen Glaubensbrüder zu spüren. Denn die Zuhörer der Synagoge, die entsetzten sich darüber. Sie dachten, da kommt jetzt hier Saulus aus Jerusalem und hilft uns hier gegen die Christen. Und jetzt entsteht ihr das völlige Gegenteil, denn dieser ehemalige Verfolger der Christen, der war jetzt selber Christ geworden und predigte noch diesen Christen und nicht irgendwie, sondern vollmächtig. Er bekannte ihn als den Messias und Paulus verlor damit vollständig jegliche Anerkennung unter seinen Volksgenossen. Das ging sogar so weit, dass sie seinen Tod beschlossen. Und die, die ihn früher so geachtet haben, die ihn so geehrt und geschätzt haben, die verdammten und verurteilten ihn jetzt. Das muss Paulus innerlich tief getroffen haben, dass die, an denen ihm ja so viel lag, dass sie nicht alleine seine Botschaft ablehnten, sondern ihn sogar noch töten wollten. Und das war für Paulus eine harte Probe. Hier hätte er eine Kurskorrektur vornehmen können, aber das tat er nicht und er blieb bei dieser Frage: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und daraufhin floh Paulus nach Jerusalem, versuchte sich dort den Jüngern anzuschließen. Aber die Begegnung mit der Gemeinde, die fiel ganz anders aus, als Paulus sich das erhofft hatte. Denn die Gemeinde hatte noch ziemlich frisch in Erinnerung, wie viel Böses sie früher durch Paulus erlitten hatte. Und sie fürchtete sich nun vor ihm und sie glaubte auch nicht, in den meisten, größten Teils jedenfalls, dass er wirklich Christ geworden sei. Die Gläubigen hielten das für möglich, dass Paulus sie nur hereinlegen möchte, mit seiner Geschichte sie täuschen. Und das muss Paulus natürlich tief wehgetan haben. Wie leicht hätte Paulus sich hier verletzt und beleidigt, zutiefst missverstanden zurückziehen können. Aber auch hier blieb Paulus bei seinem Grundsatz: Herr, was willst du, auch in dieser Lage, die mir so tief wehtut, was willst du, dass ich tun soll? Und darum blieb er in Jerusalem, bis Gott ihm Barnabas schickte, den Sohn des Trostes, und die ganze Angelegenheit sich klärte. Und Paulus hatte vom Herrn schon sehr früh die Verheißung bekommen, dass er im Reich Gottes sehr viel arbeiten werde. Es entsprach auch seinem Temperament, nicht einfach nur so herumzusitzen und untätig zu sein, sondern gleich anzufangen, Christus zu verkündigen. Allerdings entwickelte sich seine Tätigkeit nicht so geradlinig weiter, denn durch seine erste Verfolgung musste er seine Verkündigungsarbeit abbrechen und dann nach Jerusalem fliehen. Er musste Hass, er musste Verfolgung erleiden, aber er bekam keine Berufung zum Dienst im Weinberg des Herrn. Und erst schickten die Brüder ihn 13 Jahre lang in die Stille nach Tarsus, ehe er als Missionar ausgesandt wurde in andere Länder. Und diese Verzögerung, wenn man sich ein bisschen hineinversetzt in die feurige Natur des Paulus, diese Verzögerung, das wird ihm nicht leicht gefallen sein. Es bestand für Paulus hier wirklich die reale Gefahr, aus der Schule Gottes herauszulaufen und eben eigenmächtig, ohne göttliche Führung, anzufangen zu arbeiten. Aber obwohl es gegen seine Natur und obwohl es gegen sein Temperament ging, blieb Paulus auch hier bei seinem Grundsatz: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er stand noch genau wie damals vor Damaskus, so vor seinem auferstandenen Herrn. Und wenn wir lesen in der zweiten Missionsreise, da hatte Paulus die Absicht, das Evangelium in der römischen Provinz Kleinasien zu verkünden. Ebenso hatte er auch den Willen, durch Bithynien zu ziehen. Und beide Pläne wurden vom Herrn durchkreuzt. Der Geist Gottes sagte ein deutliches Nein zu diesen Plänen. Paulus hatte ein feines Ohr für dieses zarte innere Abwehren des Heiligen Geistes, aber er haderte nicht mit Gott deswegen. Er wollte es nicht besser wissen als sein auferstandener Herr. Er wollte nicht einmal die Gründe dafür wissen, warum Gott jetzt für ihn diese Führung hatte. Es genügte ihm völlig zu wissen, dass Gott für jetzt ihm diesen Weg verschloss. Und sofort verzichtete er auf seinen eigenen Willen. Wir können das nachlesen, Apostelgeschichte 16. Und wenn wir jetzt mal sehen, diese zweite Missionsreise, die lag so lange schon nach seiner Bekehrung, da war so viel Zeit dazwischen. Inzwischen war Paulus ein anerkannter, ein gesegneter Missionar und Mitarbeiter des Herrn. Er war erfahren in der Nachfolge, er war erfahren im Dienst, er war bewährt, er war erprobt. Da hätte man ja vielleicht schon mal etwas selbstbewusster werden können und sich denken, naja, manches kann ich doch jetzt vielleicht auch mal so von mir selbst aus entscheiden. Aber obwohl da so viel Zeit schon zwischen war und so viel geschehen, auch nach dieser langen Zeit fragte er immer noch mit derselben Frage wie damals, innerlich zerbrochen an seiner eigenen Weisheit und Kraft, bereit, nichts als den Willen Gottes zu tun: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und diese unbedingte Ausrichtung nach Gottes Willen, die fällt uns auch stark auf, wenn wir uns ansehen, mit wie viel Ausdauer sich Paulus mühte um die innere Verbundenheit der Gemeinden. Paulus arbeitete ja hauptsächlich unter den Heiden, während Petrus, Jakobus und auch andere hauptsächlich unter den Juden wirken. Und diese Verbindung so zu den Judenchristen, das war nicht immer einfach. Und das war auch nicht immer nur Erholung für Paulus, denn unter den Judenchristen gab es einige, die glaubten, also die Heiden müssen erst Juden werden, bevor sie Christen werden können. Das war das eine, aber die waren sich auch sicher, diese Menschen, dass Paulus verkehrt arbeitet und dass er nicht richtig lehrt. Und das fühlte sich für Paulus natürlich nicht besonders gut an. Paulus hätte hier eine Abkürzung wählen können. Er hätte sagen können, also gut, wenn das jetzt so ist, dann gebe ich die Verbindung mit den Judenchristen vielleicht mal auf, stelle das ganz weit in den Hintergrund. Er hätte sich beleidigt, er hätte sich verletzt zurückziehen können. Aber das kam für ihn nicht in Frage. Um des Herrn willen kam das für ihn nicht in Frage. Und so rang er mit viel Einsatz, mit viel Ausdauer um die innere Verbindung auch zu den Judenchristen. Er setzte dabei seine eigenen Wünsche, seine eigenen Interessen zurück und er blieb auch hier dabei, bei dieser einen grundlegenden Frage: Herr, meine eigenen Gefühle nach hinten gestellt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und wir? Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Jakobus und Paulus. Wie der auferstandene Herr ihnen begegnete, welche Auswirkungen das für ihr Leben hatte. Nun könnten wir sagen, naja, wenn ich damals dabei gewesen wäre und das alles so auch selber erlebt hätte, dann hätte die Auferstehung des Herrn wohl auch größere Auswirkungen für mich, für mein Leben. Aber ich war ja nicht dabei. Und so gesehen bin ich ja auch benachteiligt. Und wenn die Auferstehung des Herrn jetzt in meinem Leben nicht so große Auswirkungen hat, ist das ja eigentlich auch ganz normal und auch in Ordnung. Warum sollte sich das so stark auf mein Leben auswirken, wenn ich diese Erlebnisse gar nicht gemacht habe? So könnte man sagen, aber tiefer betrachtet ist dieser Einwand haltlos. Denn die Tatsache der Auferstehung ist so gut belegt, dass wir alle Sicherheiten haben können, die wir brauchen. Und darüber hinaus gilt auch noch das Wort Jesu nach seiner Auferstehung, dass er zu Thomas sagte in Johannes 20, Vers 29, Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt damit, dass der Zweifler Gott keine Bedingungen stellen darf. Er kann seine Zweifel nur dadurch überwinden, dass er auf die Bedingungen Gottes eingeht. Anders ist das nicht möglich. Wir werden nicht dasselbe erhalten, was Thomas gegeben wurde. Der auferstandene Herr wird nicht sichtbar jedem von uns in derselben Weise erscheinen, wie es bei Thomas, wie es auch bei anderen der Fall gewesen ist. Das macht aber nichts, darauf kommt es auch nicht an. Und wir sind deswegen auch nicht benachteiligt, denn uns wird etwas noch Größeres gegeben als Thomas, nämlich der Glaube, der uns mit Jesus verbindet, auch ohne, dass wir ihn sehen. So schreibt Petrus zu den Gläubigen, 1. Petri 1, Vers 8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Dieser Glaube entsteht durch das Wort Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus durch Gottes Wort und durch sein Wirken. Und so geschieht das wunderbare Werk, dass uns der Glaube mit Jesus vereint, auch ohne, dass wir ihn sehen. Darum schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Der auferstandene Herr kann uns also sehr wohl begegnen, auch dann, wenn wir ihn nicht sehen. Und genau so hat auch Jakobus das erfahren und auch gelehrt. Der Herr war ihm nach seiner Auferstehung und nachdem er ihm begegnet war als der Auferstandene, immer wieder begegnet, immer wieder neu begegnet, wenn auch auf ganz andere Weise. Und darum schreibt Jakobus auch in seinem Brief, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und hiermit beschreibt er seine Gebetspraxis, die auch seiner ganzen Umgebung so stark auffiel. Er war ein Beter, der den auferstandenen Herrn im Gebet immer wieder erlebte, in Anbetung, in Bitte, in Fürbitte, in Dank erlebte er immer wieder, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und damit beschreibt er auch seine Stille vor Gott und vor Gottes Wort und im Nachdenken über Gott und über Gottes Wort. Und so beschreibt er seine ganze Lebenspraxis. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Der Auferstandene will uns auch heute noch begegnen, wenn auch auf andere Weise. Aber das macht nichts, das ändert nichts an dem Kern der Sache. Und darum schrieb auch Jahrtausende später Dietrich Bonhoeffer und sagte, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und er sagt damit, dass der auferstandene Herr auch heute noch jedem begegnen kann, sogar in tiefster Finsternis. Und das ist so, weil der auferstandene Herr sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende niemals geändert hat. Er ist heute noch genau derselbe wie damals. Und darum heißt es im Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst uns darum heute stehen bleiben bei Jakobus und Paulus und von ihnen lernen, dass der Herr auch heute noch sogar völlig unwahrscheinliche, sogar hoffnungslose, menschlich gesehen hoffnungslose Fälle erreichen kann, damals wie heute. Und das soll uns Mut machen, nicht länger zu warten und uns aufrichtig zum Herrn zu bekehren. Denn derjenige, der selbst Jakobus und Paulus suchte und fand, der wird ganz sicher in der Lage sein, auch uns zu helfen. Selbst dann, wenn wir das schon Jahre und Jahrzehnte vor uns herschieben, ihn zu suchen und zu finden, einfach den Durchbruch zu finden, uns aufrichtig und von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu ihm zu bekehren, selbst wenn wir das schon so oft aufgeschoben haben und immer wieder zuletzt doch umgebogen sind. Er ist ein auferstandener Herr, der auch die schwierigsten Fälle heilen kann, der auch wirklich hoffnungslose Fälle erreichen kann. Und es kommt auch gar nicht darauf an, was wir können. Am Beispiel von Jakobus und Paulus lernen wir, es kommt in Wirklichkeit darauf an, was er kann. Und von Jakobus und Paulus lernen wir, was er kann. Und lasst uns von den beiden lernen, so zu leben, wie es der Tatsache der Auferstehung entspricht. Durch die Bewährung unseres Glaubens in den Einzelheiten unseres praktischen Lebens. Eine Bewährung, die uns umso besser gelingt, je ernsthafter, je konsequenter wir uns fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das Wunderschöne dabei ist, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen. Auch hier, es kommt darauf an, was er kann. Natürlich, für unsere Aufrichtigkeit, für unsere Treue gibt es keinen Ersatz. Aber darüber hinaus kommt es darauf an, was er kann, nicht was wir können. Und das Wunderschöne ist wirklich, dass wir auch diese Bewährung des Glaubens nicht in eigener Kraft tun müssen. Das musste weder Jakobus, das musste auch nicht Paulus und das müssen auch wir nicht. Und darum schließt Paulus seinen Bericht so. Noch einmal Vers 7. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und jetzt Vers 10, aber, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Begegnungen mit dem Auferstandenen führen dazu, dass wir so sagen können, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wie viele Hindernisse es gibt, wie viele schlechte Voraussetzungen ich habe in mir und um mich und wer weiß was alles, ist nicht das Entscheidende. Begegnungen mit dem Auferstandenen, die wir auch heute noch machen können, führen dazu, dass Gottes Werk in uns eine Wendung nehmen kann und sich so entwickeln kann, dass wir sagen können, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und in diesem Sinn, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen ein gesegnetes Ostern.